mit Klaus Hempel.
Ich habe am Abend 2 Joints geraucht und bin am nächsten Tag so gegen 11 Uhr, also wirklich nach 10 Stunden Schlaf und 2 Stunden Duschen, Frühstück fertig machen und so weiter, ins Auto gestiegen und wurde dann bei einer Routinekontrolle, wo sie einfach alle rauswinken, mal rausgezogen. Und dann musste ich Blut abgeben. Dann war der Wert über dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert und ich habe meinen Führerschein verloren.
2-mal ist das dem Journalisten Hubertus Koch passiert. Er hat Cannabis geraucht, sich am nächsten Tag ins Auto gesetzt und auf einmal war der Führerschein weg. Obwohl er zum Zeitpunkt der Autofahrt, wie er sagt, nüchtern war. Fakt ist, wer kifft, anschließend Auto fährt und kontrolliert wird, gilt aufgrund des relativ niedrigen THC-Grenzwertes schnell als fahruntauglich, auch wenn der Konsum schon länger zurückliegt. Das kann gravierende Folgen haben. Auf die Betroffenen kommen schnell Kosten von mehreren tausend Euro zu, wie Hubertus Koch vorrechnet.
Beim ersten Mal 500 Euro Strafe und dann Führerscheinentzug. Und dann hatte ich ein Jahr keinen Führerschein, musste ein Jahr Abstinenzen nachweisen, die Drogentests natürlich alle selbst bezahlen, Anträge bei der Stadt selbst bezahlen, auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis, eine MPU, MPU-Kurs machen, MPU-Vorbereitung und die MPU selber. Das hat mich dann ungefähr 4.000 Euro gekostet. Und beim zweiten Mal war die Strafe bei 1.000 Euro. Da habe ich es dann noch mit dem Anwalt versucht, den habe ich aber umsonst bezahlt. Hatte auch wieder diese ganzen Drogentests zu bezahlen, die MPU-Vorbereitung zu bezahlen. Pro Stunde sind das 100 Euro. Die MPU selber 800 Euro. Und das läpperte sich dann auch auf locker 5.000 Euro. Also mit 2-mal abends Joint rauchen und mittags im Auto sitzen, bin ich insgesamt 10.000 Euro losgeworden.
Daran sieht man, jeder, der ab und zu mal einen Joint raucht, muss mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Das liegt daran, dass der Grenzwert für THC, das ist der Hauptwirkstoff von Cannabis, relativ niedrig ist. Dieser Grenzwert liegt bei einem Nanogramm THC pro einem Milliliter Blutserum. Ab diesem Wert gehen die Behörden und Gerichte davon aus, dass der Betroffene nicht zwischen Cannabiskonsum und Teilnahme am Straßenverkehr trennen kann, er somit eine Gefahr darstellt, die den Entzug der Fahrerlaubnis rechtfertigt. Also auch dann, wenn der Betroffene während der Autofahrt nicht mehr berauscht ist. Es gibt etliche Fachleute, Mediziner und Juristen, die das für überzogen halten, auch ungerecht gegenüber den Konsequenzen bei Alkoholfahrten. Der Deutsche Verkehrsgerichtstag, das ist eine jährliche Fachtagung mit Verkehrsrechtsexperten, hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, den Grenzwert anzuheben. Auch deshalb wollen wir uns heute die Problematik in dieser Sendung mal genauer anschauen. Konstantin Grubwinkler ist Fachanwalt für Strafrecht. Er hat sich auf Betäubungsmittelrecht spezialisiert. Auch er sagt, ein Joint am Vorabend kann verheerende Auswirkungen haben, eben weil der THC-Grenzwert so niedrig ist.
Sagen wir mal 21 Uhr, ein Joint. Wenn ich dann um 7 Uhr morgens am darauffolgenden Tag zur Arbeit fahre, kann ich drüber liegen. Und da ist eben das Problem. Weil eine Person, die ist dann hundertprozentig nüchtern. Da gibt es keine verminderte Reaktion und keine Fahrauffälligkeiten, keine Auffallerscheinungen. Aber der Führerschein ist weg. Also wie gesagt, die 500 Euro Bußgeld, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot kann jeder verschmerzen. Aber dann quasi Entziehung der Fahrerlaubnis mit MPU und allem drum und dran, das kostet die Existenz bei vielen. Jetzt wenn jemand im Außendienst unterwegs ist oder selbstständiger Handwerker, das ruiniert.
Die MPU, die Rechtsanwalt Grubwinkler gerade angesprochen hat, das ist der sogenannte Idiotentest. Eine medizinisch-psychologische Untersuchung, bei der getestet wird, inwieweit Alkohol- und Drogenkonsumenten fahrtauglich sind. Auch die MPU ist umstritten, dazu gleich mehr. Was die Kritiker unter anderem stört, ist die Tatsache, dass der Konsum von Cannabis und der Konsum von Alkohol unterschiedlich behandelt werden. Vereinfacht ausgedrückt, wer regelmäßig Alkohol konsumiert, hat nichts zu befürchten, solange er beim Autofahren nüchtern ist. Bei Kiffern ist das anders. Wird ein bestimmter THC-Grenzwert nachgewiesen, hat man ganz schnell ein Problem, eben weil man dann als unzuverlässig gilt. Genau das findet Hubertus Koch ungerecht.
Die Begründung ist, du bist regelmäßiger Konsument und kannst den Konsum nicht vom Straßenverkehr trennen. So, und genau der Vergleich mit dem Alkohol ist da sehr naheliegend, denn sehr viele Leute trinken regelmäßig Alkohol, wissen aber, wenn ich betrunken bin, fahre ich kein Auto. Damit hat ja mein Konsum am Vorabend nichts zu tun.
Der typische Fall. Man gerät in eine Polizeikontrolle, es wird Blut abgenommen, der THC-Wert liegt über dem Grenzwert. Dann sollte man nicht lange darauf warten, bis man Post von der Behörde bekommt, meint Rechtsanwalt Grubwinkler, sondern sofort reagieren.
Ja, der wichtigste Tipp ist eigentlich sofort Abstinenznachweise, weil es ist so, auch wenn nur kleinere Spuren von THC, von aktivem Wirkstoff im Blut nachgewiesen werden, dann werde ich Probleme mit dem Führerschein bekommen und im Endeffekt kommt MPU auf mich zu und ich muss quasi mindestens 6 Monate Abstinenz nachweisen, um den Führerschein wieder zu bekommen. Wenn man sofort beginnt mit Abstinenz nachweisen und macht Urinkontrollen, dann kann man schon quasi seine 6 Monate ansammeln, hat aber den Führerschein noch. Und wenn dann irgendwann die Führerscheinstelle an einen herantritt, dann kann man denen quasi, wenn man Glück hat, denen die 6 oder vielleicht auch 12 Monate schon vorlegen und kann dann damit quasi die Zeit fast auf null reduzieren, wo man auf den Führerschein verzichten muss.
Ist der Führerschein weg, weil man gekifft hat und als fahruntauglich eingestuft wurde, muss man sich mit der MPU, der medizinisch-psychologischen Untersuchung, beschäftigen. Im Kern besteht die MPU aus einem Gespräch mit einem Psychologen. Dabei wird die Fahreignung geprüft, so Stefan Tönnes. Er ist Leiter der forensischen Toxikologie an der Universität Frankfurt.
Das ist eine Untersuchung, die dazu dient, Personen herauszufischen, die nicht fahrgeeignet sind. Das heißt, die ihren zum Beispiel Cannabiskonsum nicht so vom Fahren trennen oder sich nicht zurückhalten, wenn sie gekifft haben und dann eben Auto fahren.
Wenn man eine MPU durchlaufen muss, ist man gut beraten, sich sehr intensiv darauf vorzubereiten, sonst fällt man da ganz schnell durch. Platte Angaben wie ich kiffe nicht mehr oder ich hatte eigentlich noch nie ein Drogenproblem gehen ganz schnell nach hinten los. Auch Hubertus Koch musste eine MPU durchlaufen.
Ich meine, teilweise macht es ja schon Sinn, ne? Also die erörtern deine Konsumgeschichte, wann hast du angefangen zu konsumieren, in welchem Kontext passiert dein Konsum, wie sieht dein Leben aus, hast du einen Job, hast du ein soziales Umfeld oder kackst du quasi nur auf Drogen ab? So, also das macht ja teilweise auch schon Sinn, aber irgendwann geht es dermaßen ins Detaillierte und ins Absolute, wo kein Platz ist für links und rechts oder Grautöne, dass es einfach realitätsfern ist.
So die persönliche Meinung von Hubertus Koch zur MPU. Um bei der Untersuchung nicht durchzufallen, gibt es die Möglichkeit, sich bei Verkehrspsychologen auf sie gezielt vorzubereiten, was ganz schön ins Geld geht. Für eine Einzelberatung werden schnell 1.000 Euro und mehr fällig. Viele Betroffene empfinden die MPU als unfair. Auch Hubertus Koch sieht sie, wie gesagt, kritisch.
Ein einzelner Psychologe oder Psychologin und ein einzelner Arzt oder Ärztin richtet über Leute, die im Zweifel aus ganz anderen sozialen Schichten kommen, viel ärmer sind, Arbeiterklasse, Arbeitslose und so weiter, die es auch viel härter trifft, einen Führerschein zu verlieren, aufgrund von völlig überzogenen, imaginierten Grenzwerten.
Die Befürworter der MPU sagen dagegen, eine psychologische Untersuchung ist zwingend notwendig, weil nur so festgestellt werden kann, ob ein Drogen- oder Alkoholkonsument die notwendigen Schlussfolgerungen gezogen hat. Unterhält man sich mit Fachleuten, wird ebenfalls Kritik laut, es sei schwer, sich gegen negative Ergebnisse zu wehren oder den MPU-Psychologen würde zu viel Macht eingeräumt und dergleichen. Auch deshalb gibt es die Forderung, den THC-Grenzwert anzuheben, damit nicht mehr ganz so viele Konsumenten von den gravierenden Konsequenzen betroffen sind. Auch Rechtsanwalt Grubwinkler würde sich das wünschen.
Der Grenzwert wäre sinnvoll, wenn der mal gesetzlich geregelt werden würde, und zwar ein bisschen höher als die 1,0. Das heißt, da ein bisschen realistischer, damit man was Greifbares hat, wie jetzt vergleichbar mit dem Alkohol. Und dass der regelmäßige Konsum nicht mehr dazu führt, dass die Fahrerlaubnis entzogen wird.
Dieser Forderung schließt sich auch Stefan Tönnes, Leiter der forensischen Toxikologie an der Universität Frankfurt, grundsätzlich an. Er wurde schon als Sachverständiger vom Bundestag angehört. Bisher hat der Gesetzgeber auf solche Forderungen allerdings nicht reagiert. Sollte, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, Cannabis legalisiert werden, dann könnte sich die Problematik allerdings weiter verschärfen. Toxikologe Stefan Tönnes erläutert, warum sich die Experten des Deutschen Verkehrsgerichtstages kürzlich dafür ausgesprochen haben, den Grenzwert anzuheben.
Mit einem Grenzwert von 1 Nanogramm pro Milliliter kann man sicherstellen, dass die Personen kein Verkehrssicherheitsrisiko darstellen, aber das ist etwas, wo eben durchaus Personen, die häufiger konsumieren, aber nicht notwendigerweise akut konsumiert haben, durchaus auch darüber liegen können. Und deswegen wurde der Gesetzgeber aufgefordert, eine Befassung mit dieser Thematik durchzuführen und den Grenzwert angemessen zu erhöhen. Das ist die Schlussfolgerung des Verkehrsgerichtstags.
sollte Cannabis tatsächlich legalisiert werden, stelle sich ebenfalls die Frage, welche Grenzwerte künftig gelten sollten.
Wie man mit diesen Konsumenten umgehen muss, ist eine rein gesellschaftliche Frage. Die Frage ist nämlich, wie viel Cannabiskonsum ist die Gesellschaft bereit zu tolerieren? Was ist etwas, was man als zulässig ansieht? Oder wo hält man zum Beispiel jemanden für nicht fahrgeeignet? Zum Beispiel gibt es durchaus Untersuchungen, die zeigen, dass Leute, die sehr regelmäßig zum Beispiel täglich konsumieren, auch entsprechend deutlich häufiger unter Cannabis-Einfluss am Straßenverkehr teilnehmen. Das heißt, bei denen ist die Bereitschaft, am Straßenverkehr teilzunehmen, etwas, was durch den Cannabiskonsum dann nicht mehr gehemmt wird. Und von daher stellen die Personen dann gerade eine Gefahr dar. Und das ist etwas, was sich ganz schwer quantifizieren lässt wissenschaftlich.
Bei der Diskussion über Grenzwerte sollte nach Ansicht von Tönnes auch das Thema Alkohol im Straßenverkehr mit berücksichtigt werden. Untersuchungen hätten gezeigt, dass Autofahren unter Alkoholeinfluss als gefährlicher einzustufen sei.
Und das ist zum Beispiel komplett anders beim Alkohol, bei dem die enthemmte, risikoreiche Fahrweise durch die Alkoholwirkung vor allen Dingen produziert wird. Und daher unterscheiden sich Alkohol und Cannabis in ihrem Einfluss auf die Fahrsicherheit sowieso. Ein wichtiger Faktor, der bei der ganzen Bewertung auch nicht vergessen werden sollte, ist, dass das Risiko für den Straßenverkehr im Sinne eines Unfallrisikos oder auch Unfallverursacherrisikos bei Cannabis deutlich geringer ist als bei Alkohol. Wir liegen hier eigentlich in einem Bereich, bei 0,5 Promille oder weniger ist bei Cannabis allgemein und man findet keine echte Korrelation mit höheren Konzentrationen, weil Personen Cannabis offensichtlich auch sehr viel kontrollierter einsetzen und ihren Rausch besser steuern können, als das beim Alkohol der Fall ist. Von daher gibt es ganz gravierende Unterschiede, was Cannabis und Alkohol angeht, was die Verkehrssicherheit oder den Einfluss auf die Verkehrssicherheit angeht. Und da könnte man sich zumindest gesellschaftspolitisch überlegen, ob man die Regelungen nicht zumindest ein bisschen annähert. Weil momentan wird Cannabis deutlich stärker sanktioniert als Alkoholkonsum.
Ob die derzeit geltenden Regelungen geändert werden, wie von Experten gefordert, das ist völlig offen. Solange der THC-Grenzwert relativ niedrig ist, kann es auch künftig sehr schnell zum Führerscheinverlust kommen. Darüber muss sich jeder im Klaren sein, der regelmäßig Cannabis konsumiert. Journalist Hubertus Koch, der zweimal eine MPU durchlaufen musste, hat nach eigenen Angaben mit dem Kiffen aufgehört. Er hofft, dass er bald seinen Führerschein wieder zurückbekommt.
Das zweite Mal ist jetzt gerade erst her. Ich warte darauf, dass in meinem Postkasten, weil es keine Termine wegen Corona gibt, der Führerschein steht. Und beim zweiten Mal war es auf jeden Fall sehr akribisch von mir vorbereitet, weil ich natürlich wusste, dass diese Gutachterin da sitzen wird und sagen wird, hören Sie mal, Herr Koch, Sie sitzen ja schon wieder hier, warum soll ich Ihnen Ihren Unsinn denn überhaupt noch glauben, was Sie mir jetzt erzählen? Da muss man dann schon sehr hart mit sich selbst ins Gericht gehen und sich auf jeden Fall selbst ans Kreuz nageln in diesem einstündigen Psychologengespräch, um dann den Turnaround hinten in diesem Gespräch zu schaffen. Nein, ich bin gereift und ich habe jetzt ein anderes soziales Umfeld und ich habe jetzt einen ganz anderen Job und ich sehe ganz anders auf das Leben und Drogen finde ich sowieso scheiße und so weiter und so weiter und so weiter.
Das war der Radioreport Recht. Heute zum Thema Cannabis im Straßenverkehr. Experten empfehlen einen neuen THC-Grenzwert. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.